Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wie die meisten von Ihnen vielleicht wissen, halten wir in der Kirche des ewigen Gottes das jährliche Passa. Eine sehr ernste Situation, die nur für, wie ich Ihnen zeigen werde, getaufte Mitglieder bestimmt ist, die den Heiligen Geist bei der Taufe erhalten haben. Nun, die Frage der Taufe und den Erhalt des Heiligen Geistes wird in anderen Predigten behandelt. Und natürlich auch haben wir eine Broschüre über die Taufe. Aber es geht mir heute um das Passa. Es geht mir um die Passa-Vorbereitung. Und es geht jetzt nicht nur um getaufte Mitglieder. Diese Predigt richtet sich eigentlich an alle, die sich auf die Taufe hinzu bewegen, die mehr und mehr von der Wahrheit erkennen. Auch Sie sollten bereits sehr deutlich verstehen, worum es bei dem Passa geht. Wie ich sagte, in diesem Jahr findet am Abend des 21. April, also am Donnerstagabend 2016, die Passa-Veranstaltung statt, die aus drei bestimmten Aspekten besteht, der Fußwaschung und der Einnahme des Brotes und des Weines. Aber wir werden gewarnt, dass wir, wenn wir das Passa zu uns nehmen, es nicht auf unwürdige Weise tun sollen. Und wie gesagt, es geht hier alleine um getaufte Mitglieder, richtig getaufte Mitglieder, die den Heiligen Geist haben. Aber als Vorbereitung sollten Sie sich alle diese Predigt sehr genau anhören, denn es geht eigentlich nicht nur um das Passa. Viele der Prinzipien, die ich heute erwähnen werde, gelten für Sie. Egal, wo Sie leben, wann Sie leben, egal, ob Sie jetzt bereits schon das Passa einnehmen können oder nicht. Zunächst einmal schauen wir uns eine Stelle in 1. Korinther an, Kapitel 11, und angefangen in Vers 17. Und wir müssen verstehen, was Paulus hier sagt, was Paulus hier den frühen Christen in der Korinther-Gemeinde mitteilt. Er sagt hier, beginnend in Vers 17, dies aber muss ich befehlen, ich kann's nicht loben, dass ihr nicht zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch, und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenen unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Nun, das ist auch sehr wichtig zu verstehen. Damals war es scheinbar noch so, dass Christen zusammenkamen und da ein regelrechtes Mahl zu sich nahmen. In irgendeiner Form kopieren wollten, was damals Jesus mit den 12 Aposteln getan hat. Aber es kann heute darum nicht mehr gehen. Es war zunächst damals ein normales Mahl, das sogenannte Passamahl, aber Christus hat dann die Symbole verändert. Wir nehmen heute am Passaabend kein Mahl mehr zu uns, und wir sehen auch hier die Auswüchse, die geschahen, als dies damals noch der Fall war. Und Paulus sagt hier, nein, ihr nehmt nicht das Abendmahl des Herrn, ihr könnt nicht das Abendmahl nehmen, das Christus durchgeführt hat, darum geht es nicht. Es geht um den Passaabend mit veränderten Symbolen. Und er sagt dann hier, und das waren jetzt diese Auswüchse, als man damals noch ein Mahl zu sich nahm, denn dann jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Die kamen sogar betrunken zur Passaversammlung und meinten, sie könnten dann auf Gott wohlgefällige Weise an den Symbolen teilnehmen. Habt ihr denn nicht Häuser, sagt ihr hier in Vers 22, wo ihr essen und trinken könnt? Und so ist es auch sehr wichtig, dass man, bevor man zum Passaabend kommt, bereits gegessen und getrunken hat, aber natürlich sich nicht betrunken hat, sondern gegessen hat, getrunken hat, damit man nicht die Symbolik der Passa-Gegenstände, die dann am Abend stattfinden und gegeben werden, mit einem normalen Mahl verwechselt. Man kommt da hungrig an und will sich dann jetzt an dem Brot, das man erhält, gütlich tun. Ich meine, man würde ohnehin davon nicht satt werden, es geht ja nur um eine winzige kleine Kleinigkeit, die dann zu sich genommen wird. Aber hier war das Problem. Habt ihr denn nicht Häuser, sagt er hier in Vers 22, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Und jetzt geht er auf die Symbolik des Passaabends ein. Und wie gesagt, es handelt sich hier um ein einmaliges Ereignis im Jahr. Diejenigen, die meinen, die könnten zum Beispiel jetzt die Symbolik von Brot und Wein mehrmals im Jahr zu sich nehmen, sind nicht mit dem konform, was hier beschrieben steht. Es geht um das Passa und das wurde nur einmal im Jahr zu sich genommen. Und so soll es auch heute sein. Und so sagt er hier, ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, der er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Es geht um das Brot als Symbolik für den Leib. Es geht nicht darum, dass auf einmal das Brot sich in den Leib verwandeln würde. Das wäre eine total falsche Idee. Es wird hier eine Symbolik angesprochen. Und er sagt dann weiter, in Vers 25, desgleich nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Im Griechischen, auch in den Parallelstellen, wird deutlich gemacht, es gab hier einen Kelch, aber aus diesem Kelch wurden dann in kleine Becher, wurde dann der Wein hineingetan und jeder nahm dann individuell den Becher mit Wein zu sich, eine kleine Portion von Wein. Aber es war richtiger Wein. Es war hier irgendwo nicht Traubensaft, wie einige fälschlich behaupten, es war schon Wein. Aber wie gesagt, nur eine kleine Portion. Es ging um die Tatsache, dass man sich an den Tod von Jesus Christus erinnern sollte. Einmal im Jahr zu seinem Gedächtnis. Vers 26, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Jetzt sagen die einigen hier, ja, man kann also dann so viel essen und trinken, wie man will. Das heißt ja so oft. Nun, so oft einmal im Jahr, aber wir haben schon viele, viele Jahre hindurch dies getan. In meinem Falle sind es viele, viele Jahre gewesen. Also so oft ich dies getan habe, sollte ich mich an den Tod des Herrn erinnern und für mich selbst auch mir die Klarheit haben und bewusst werden, es geht um den Tod des Herrn. Und wir verkündigen, dass er für uns gestorben ist, sodass wir Vergebung der Sünde haben können, sodass wir Heilung von Krankheiten haben können. Und wir tun dies bis zu dem Zeitpunkt, wenn er kommt. Und so sagt es hier in Vers 27, wer nun unwürdig, besser in unwürdiger Weise, auf eine unwürdige Art und Weise von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Es geht nicht darum, dass der Mensch sich jetzt prüfen soll. Das getaufte Mitglied der Kirche Gottes, das gezeugte Mitglied der Gottfamilie, und dann sagt, ach, ich habe jetzt so viele Fehler noch an mir, so viele Sünden an mir. Ich nehme am besten nicht an dem Passahabend teil und an den Symbolen. Darum geht es nicht. Es geht darum, er sagt, er soll von diesem Brot essen und er soll von diesem Kelch trinken. Aber zunächst einmal soll er sich prüfen. Und darauf werden wir gleich zu sprechen kommen, was das bedeutet. Und diejenigen, die heute die Predigt hören, wenn sie abgespielt wird, haben noch ein paar wenige Tage Zeit, wenn sie es vorher nicht schon bereits getan haben, sich zu prüfen, um dann auf würdige Weise das Passa zu sich nehmen zu können. Darum geht es. Darum geht es. Er sagt hier in Vers 29, denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, dass er nicht darauf achtet, warum eigentlich Christus gestorben ist, dass er zur Vergebung der Sünde gestorben ist, dass man Vergebung der Sünde erlangt, weil Christus gestorben ist. Wer das nicht beachtet, wem das alles so gleichgültig ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht, sagt Paulus hier. Und schauen Sie hier die Konsequenz. Wenn man auf diese gleichgültige Weise, man macht das so aus Routine heraus, jetzt das Passa zu sich nimmt, an der Fußwaschung teilnimmt, Brot und Wein zu sich nimmt, aber auf gleichgültige Weise, nur weil das halt so dazugehört, muss man halt so machen. Was würden andere sagen, wenn man es nicht täte? Aber man hat irgendwo nicht die richtige Einstellung hierzu. Darum, sagte hier, sind auch viele Schwache und Kranke unter euch. Und nicht wenige sind entschlafen, einige sind vorzeitig gestorben, weil sie eine solch gleichgültige Haltung gegenüber dem hatten, was Christus für sie getan hat. Und er sagt hier, wenn wir uns selber richteten, Vers 31, also prüfen, erkennen, wir haben Sünde in uns, wir müssen uns ändern. Man muss sich daran begeben, die Sünde zu überwinden, nicht verleugnen, sondern überwinden, auch wenn man es nicht vollständig und perfekt tun kann. Darum geht es nicht, aber es geht darum, man muss den Willen haben, es zu tun und natürlich mit Gottes Kraft auch immer besser da insoweit voranschreiten. Man wird aber auch nach wie vor Fehlschläge haben, auch als ein getaufter Christ wird man weiterhin Fehlschläge haben. sagt hier, wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet, und zwar nicht von Gott. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, manchmal kommen Probleme auf uns zu, weil wir nicht diesen Prozess der Selbstprüfung das ganze Jahr hindurch, sagen wir einmal, durchgeführt haben und ganz besonders nicht vor dem Passa, dann werden Probleme auf uns zukommen. Die sind dazu da, damit wir wieder auf die richtige Bahn gelangen. Aber er sagt, wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Das wollen wir keineswegs. Das Verdammungsurteil von Gott erhalten, der uns sagt, okay, ihr wandert einmal jetzt in den feurigen Pfuhl, weil ihr einfach euch nicht dazu bereit erklärt habt, zu bereuen, euch zu ändern. Das wollen wir nicht hören, sagt Paulus hier. Paulus sagt, Gott wird schon zusehen, dass ihr euch ändert. Diese bessere Situation wäre natürlich die, ihr würdet euch zunächst einmal selber richten und erkennen, wo ihr da falsch lauft und insoweit dann eine Änderung vollziehen. Und so sagt er hier, Vers 33, darum, meine lieben Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Es geht aber jetzt hier um das Essen im Hinblick auf das Passa. Also nicht jeder sollte da auf einmal jetzt von sich aus da einfach das Brot zu sich nehmen oder den Wein trinken. Nein, der Prediger oder der Diakon, wer immer da sein wird, wird diese Sache dann auf richtige Weise ordnen. Aber er sagt nämlich hier in Vers 34, hat jemand Hunger, so ist er daheim. Man soll also jetzt nicht zum Passaabend kommen, um jetzt sich jetzt von dem Brot da gütlich zu tun, dass man da seinen Hunger stillt. Darum geht es ja gar nicht. Damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt, sagt er hier. Das andere will ich ordnen, wenn ich komme. Er hatte die Autorität, dies zu tun. So haben heute die Prediger Gottes in Gottes Gericht die Autorität, den Abendverlauf zu ordnen. Schauen Sie, eine weitere Stelle im Hinblick auf die Prüfung findet sich in 2. Korinther Kapitel 13 und in Vers 5. 2. Korinther 13 und Vers 5. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann wird er ja untüchtig. Er richtet sich hier an getaufte Mitglieder von Gottes Kirche, die den Heiligen Geist haben. Getaufte Mitglieder, in denen Jesus Christus wohnt. Christus wohnt nur dann in ihnen, wenn sie den Heiligen Geist erhalten haben. Und er sagt hier, prüft euch selbst, ob Christus in euch ist. Wenn man das zusammennimmt mit der Stelle in 1. Korinther Kapitel 11, dann bedeutet dies, nehmt nicht am Passaabend teil in unwürdiger Weise, wenn Christus nicht in euch ist. Eine wichtige Bemerkung, die uns bereits schon zeigt, dass man ein getauftes Mitglied der Kirche Gottes sein muss, den Heiligen Geist erhalten haben muss, um an den Symbolen von Brot und Wein und der Fußwaschung teilnehmen zu können. Ansonsten würde man es in unwürdiger Weise tun. Schauen wir uns einmal diese Stellen näher an. Eine Gemeinde, die können ohne weiteres am Passaabend teilnehmen und wenn nicht in der Kirche, dann bleiben sie zu Hause und nehmen am Passa teil, an den Symbolen, sind aber in keinster Weise auf richtige Weise getauft worden, haben den Heiligen Geist nicht. Das ist ja gefährlich. Denn dann würden die Konsequenzen hier erwachsen, von denen wir gerade gelesen haben. Viele Schwache unter euch, einige vorzeitig sogar gestorben. Gott nimmt die Sache sehr ernst. 2. Mose 12. 2. Mose 12. Schauen Sie, auch im alttestamentlichen Passa war es hier so, dass nicht so jeder einfach so an der Passa-Veranstaltung teilnehmen durfte. Sondern wir lesen in 2. Mose 12 und in Vers 48. Wenn ein Fremdling bei dir wohnt und dem Herrn das Pass erhalten will, der beschneide alles, was männlich ist. Und alsdann trete herzu, dass er es halte, und er sei wie ein Einheimischer des Landes. Aber ein Unbeschnittener darf nicht davon essen. Nun, es geht hier um physische Beschneidung. Wir verstehen, dass im Neuen Testament die physische Beschneidung nicht mehr erforderlich ist. Aber die geistliche Beschneidung schon. Und so sehen wir hier, dass dies ein Vorläufer war auf die Tatsache, dass wir heute geistlich beschnitten sein müssen, und zwar Mann und Frau, mit anderen Worten den Heiligen Geist erhalten haben müssen, denn das beinhaltet die geistliche Beschneidung, um am Passa teilnehmen zu dürfen. Kolosser Kapitel 2. Kolosser Kapitel 2. Nun, ich kann Ihnen nur die Dinge mitteilen. Sie treffen die Entscheidung, aber ich warne Sie. Ich warne Sie ganz eindeutig. Nehmen Sie nicht das Passa in unwürdiger Weise zu sich. Meinen Sie nicht, Sie könnten das alles so ignorieren, was die Bibel Ihnen sagt, und würden gleichwohl in Gottes Augen wohlgefällig sein? Kolosser Kapitel 2, angefangen in Vers 11. In ihm, in Jesus Christus, seid auch ihr beschnitten worden, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet, in der Beschneidung durch Christus. Wann haben wir unser fleischliches Wesen abgelegt? In der Taufe. Dann ist nämlich der alte Mann gestorben, der neue Mann, der neue Mensch ist aus dem Wassergrab der Taufe hervorgegangen. Er sagt weiter in Vers 12, mit ihm seid ihr auch begraben worden, schauen Sie, durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden, durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, schauen Sie, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Schauen Sie, es ging darum, dass hier eine geistliche Beschneidung erfolgen musste. Die geistliche Beschneidung, die erfolgt, wenn man den Heiligen Geist erhält. Man erhält ihn nur laut Bibel, laut Neuem Testament, nach der Taufe, die auf richtige Weise durchgeführt werden muss, nachdem man bereut hat. Und dann legt einem der Prediger Gottes die Hände auf und bittet zu Gott, dem Vater, dass der Heilige Geist, der sowohl von dem Vater als auch von dem Sohn ausströmt, in die getaufte Person hineinfließt. Und damit geschieht die geistliche Beschnittenheit, sagen wir einmal. Römer Kapitel 2. Römer Kapitel 2, die Verse 26 bis 29. Römer 2 und Vers 26. Wenn nun der Unbeschnittene hält, es geht um den physisch Unbeschnittenen, was nach dem Gesetz recht ist, meinst du nicht, dass dann der Unbeschnittene vor Gott als Beschnittener gilt? Natürlich, er hält das Gesetz. Er hält das Gesetz, er ist nicht physisch beschnitten, er hat aber den Heiligen Geist. Und er gilt von daher bei Gott als geistlich gesehen beschnitten. Und so wird der, der von Natur unbeschnitten ist und das Gesetz erfüllt, und Sie können es nur dann erfüllen, und auch da noch nicht einmal perfekt, wenn Sie den Heiligen Geist haben, der wird dir ein Richter sein, der du unter dem Buchstaben und der Beschneidung stehst und das Gesetz übertrittst. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Es geht um die physische Beschneidung nicht mehr. Die ist unerheblich, total unerheblich im Sinne Gottes, wenn es um das Heil geht. Der ist kein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist das nicht die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, die ist unerheblich. Wenn Sie Ihre Babys, die also Ihre Jungen beschneiden wollen, das liegt an Ihnen, das können Sie machen. Aber machen Sie nicht den Fehler zu meinen, Sie müssten es tun, weil das eine Voraussetzung ist zur Erlangung des Heils. Dann machen Sie einen sehr großen Fehler. Dann haben Sie, wie Paulus sagt, Christus verleugnet. Nein, er sagt, das ist nicht, worum es geht, sondern, Vers 29, der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Und das Lob einer solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Und immer wieder hören wir von der Tatsache, dass wir geistlich beschnitten sein müssen, den Heiligen Geist in uns haben müssen, wenn wir auf würdige Weise das Passa zu uns nehmen wollen. Schauen wir uns einmal Johannes Kapitel 13 an. Es geht hier um die Tatsache, dass Jesus Christus am Passaabend noch eine weitere Symbolik eingefügt hat, und zwar die Fußwaschung. Johannes 13 und Vers 5, da heißt es, danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Dann kam er auch zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Und da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, mit anderen Worten, wenn ich dir nicht die Füße wasche, so hast du keinen Teil an mir. Das ist eine sehr wichtige Problematik, die hier angesprochen wird. Du hast keinen Teil an mir, du bist noch nicht einmal ein Teil von mir, wenn ich nicht dir am Passaabend die Füße wasche. Und wie er später sagt, heute sollen wir uns untereinander die Füße waschen, getaufte Mitglieder. Aber wenn man das nicht tut, wenn man sich da weigert, obwohl man es könnte, als getauftes Mitglied, dann sagt hier Christus, dann habt ihr gar keinen Teil an mir. Nun ja, Petrus, der sagt dann, Herr, nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Und spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, und hier ist das Wort, was gebraucht wird, die Bedeutung bezieht sich hier auf Taufe. Also Petrus war auch getauft worden, scheinbar vielleicht durch Johannes den Täufer, aber Christus hat ja auch selbst durch seine Jünger andere getauft, wie wir wissen. Auf alle Fälle war er getauft. Und er sagt hier, wer getauft ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Und dann kannte er seinen Verräter und so weiter und so fort. Und dann sagt er hier weiter in Vers 14. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Es geht also nicht darum, dass jetzt ein Prediger sich vor, sagen wir mal, 12, 15, 20 Leute niederkniet und dann denen einen nach dem anderen die Füße wäscht. Darum geht es nicht. Es geht darum, die Mitglieder sollen sich untereinander die Füße waschen. Natürlich auch inklusive der Prediger oder die Prediger, die dabei sind. Und so sagt er hier, ein Beispiel habe ich euch gegeben, Vers 15, damit ihr tut, was ich euch getan habe. Vers 16, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Es geht also nicht nur darum, dass man davon weiß, es geht auch darum, dass man es tut. Und Matthäus 28 und Vers 20 sagt uns natürlich auch sehr deutlich, dass dies für uns alle gilt. Es geht nicht nur und ging nicht nur um die damaligen Apostel, sondern es geht um uns alle, auch heute. Und so sagt er in Matthäus 28, Vers 20, lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Also was Christus den Aposteln damals befahl, soll weitergegeben werden, sodass auch wir das tun, was er damals den Aposteln gesagt hat. Und wir lesen noch eine Stelle in Johannes Kapitel 6. In Johannes Kapitel 6 und in Vers 56. Auch hier sagt er sehr deutlich, jetzt geht es nicht nur um die Fußwaschung, sondern es geht es auch um die Symbolik von Brot und von Wein. 56, Vers 56, wenn man Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Also die Umkehrung ist auch richtig. Weil man sich weigert, am Passah teilzunehmen, vielleicht weil man sich geprüft hat und meint, man ist nicht so perfekt, wie man sein soll. Er sagt, okay, so könnt ihr aber nicht in mir bleiben. Und so kann auch ich nicht in euch bleiben. Also wie gesagt, die Betonung liegt darauf, dass man das Passah nimmt. Und man muss es in würdiger Weise tun. Und deswegen soll man sich prüfen. Geistlich Unbeschnittene, die also den Heiligen Geist noch nicht erlangt haben, die sollen auch keine Beteiligung in der Fußwaschung haben. Denn schauen Sie, die gesamte Passah-Veranstaltung ist ja ein Paket, sagen wir einmal. Da kann man ja einige Dinge nicht von anderen trennen. Das gehört alles zusammen. Und die ganze Versammlung, diese ganze Passa-Aktivität am Abend des Passa bezieht sich auf die jährliche Erinnerung an den Tod Jesu Christi. Auch das schauen wir uns kurz einmal an im Alten Testament, 3. Mose, Kapitel 23. Denn auch da war, was immer an der Passa-Veranstaltung ablief, das war alles Teil dieser Veranstaltung. 3. Mose 23 und Vers 5, da heißt es, am 14. Tage des ersten Monats gegen Abend, besser zwischen den beiden Abenden, also nach Sonnenuntergang, sollte man die Passa-Veranstaltung beginnen. Und der zweite Abend wäre dann, wenn die Nacht beginnt. Also am 14. Tage des ersten Monats gegen Abend ist es Herren Passa. Und zwar, wenn der 14. Tag beginnt. Die Juden heute halten das Passa einen Tag zu spät, denn die halten es zu Ende des 14., zu Beginn des 15., aber zu Beginn des 15. ist nicht das Passa. Zu Beginn des 15. ist der erste Tag der ungesäuerten Brote. Also wie gesagt, wir müssen uns an das halten, was die Bibel lehrt und nicht, was menschliche Traditionen uns sagen. Auch in 2. Mose 12. 2. Mose 12. Lesen wir die Verse 5 und 6. 2. Mose 12, Vers 5. Es geht hier um das Passa-Lamm. Und wir wissen all, dass Christus das Passa-Lamm war, das endgültige Passa-Lamm, und dass er für uns gestorben ist und dass er die Symbolik vom Passa-Lamm verändert hat auf Brot und Wein. Und so lesen wir hier in Vers 5, ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, Christus war total ohne Sünde, ein männliches Tier, ein Jahr alt, von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da sollt es die gesamte Gemeinde Israel schlachten gegen Abend, wiederum zwischen den beiden Abenden, nach Sonnenuntergang, vor Beginn der Nacht. Aber es war zu Beginn des 14. Nisan, nicht zu Ende. Und auch hier wird das deutlich gesagt. Und so schauen wir uns an, auch in Vers 11. Und so sollt ihr es essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa. Also mit dieser Einstellung haben. Man eilt weg von dieser Welt. Man will mit dieser Welt nichts zu tun haben. Man ist bereit für die Wiederkehr Jesu Christi. Es ist Herren Passa. Schauen Sie, alles dies ist Teil der Passa-Veranstaltung im Neuen Testament. Schauen wir uns kurz Lukas Kapitel 22 an. Für viele von Ihnen mag das hier Wiederholung sein, aber ich denke, es ist sehr wichtig, sich noch einmal all diese Dinge anzuschauen. Aber ich werde gleich schon auf weitere Dinge eingehen, die vielleicht auch Wiederholung sein könnten oder vielleicht sogar auch sollten, aber manchmal auch übersehen werden. Und gerade auch in dieser Zeit, jetzt vor dem Passahabend, ist es sehr wichtig, dass man sich diese Dinge noch einmal vergegenwärtigt. Lukas Kapitel 22, Vers 15. Er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passa. Luther schreibt Passa Lamm, das Wort Lamm steht nicht im Urtext. Mich hat herzlich verlangt, dies Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Und dann macht er deutlich, um was für ein Passa es jetzt geht. Es geht um die veränderte Symbolik von Brot und von Wein. Vers 19. Er nahm das Brot, dankte und brach und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Der Leib, der für euch gegeben wird, der hat auch etwas zu tun mit der Heilung, mit physischer Heilung. Wenn man krank ist, dann kann man zu den Ältesten der Gemeinde kommen, sich an die wenden und dann können die einen mit Öl einsalben, über einen beten und Gott bitten, jemanden zu heilen. Und wenn man zu weit weg wohnt, dann kann man auch ein Tüchlein anfordern, das dann von der Predigerschaft herausgeschickt wird. Die haben dann bereits schon insoweit darüber gebetet. Das geht auch aus einer Stelle aus Apostelgeschichte hervor, wo das mit Paulus der Fall war. Aber schauen Sie, der Leib hat auch, natürlich nicht ausschließlich, aber auch mit physischer Heilung zu tun. Vers 20, desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach. Schauen Sie, der Kelch war nicht Teil des Mahles hier. Das war das Abendessen, das war bereits schon vorbei. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Es geht also auch darum hier, dass natürlich die Passa-Veranstaltung mit Sündenvergebung zu tun hat. Das war natürlich sehr wichtig. Aber alles dies ist Teil der Veranstaltung. Schauen Sie, wir nehmen das Passa in unwürdiger Weise zu uns. Wenn wir der Sünde gegenüber gleichgültig sind, wenn wir nicht bereuen wollen. Es geht nicht darum, dass man perfekt sein muss, dass man sagt, okay, ich habe gar keine Sünde mehr. Nein, man muss aber die Sünde erkennen. Man muss sie bereuen. Man muss verstehen, dass Christus für uns gestorben ist, sodass wir Sündenvergebung erlangen können. Wer meint, er habe keine Sünde, der betrügt sich ohnehin selbst. Und Johannes sagt, und die Wahrheit ist nicht in ihm. Aber die Prüfung ist wichtig. Und man muss die Sünde erkennen. Man muss auch zu Gott beten, dass er einem hilft, wenn man vielleicht geheime oder, sagen wir mal, Sünde hat, die man eben noch nicht erkennt. Da muss man Gott darum bitten, dass er einem zeigt, wo man fehlt und wo man sich ändern muss. In Galater Kapitel 6 wird dies deutlich. Galater Kapitel 6. Es ist interessant, dass einige scheinbar, und ich sage jetzt scheinbar, die Sünden anderer immer besser sehen können als ihre eigenen Sünden. Aber auch da muss man vorsichtig sein, denn man kann ja nicht unbedingt in das Herz eines anderen Menschen blicken. Galater 6 und Vers 4, aber man sollte in sein eigenes Herz blicken. Und auch da sagt uns ja Gott, das Herz ist tückisch, es ist irgendwie heimtückisch und wer kann es ergründen? Nur Gott kann einem wirklich zeigen, was in einem eigenen Herzen vor sich geht, sodass man erkennt, wo man sich ändern muss. Galater Kapitel 6 und Vers 4, er sagt, ein jeder prüfe sein eigenes Werk, nicht unbedingt das Werk des anderen, nicht immer auf den oder auf das blicken, was so andere tun. Nein, sein eigenes Werk. Wie lebt man denn selber? Und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben. Nicht gegenüber dem anderen. Oh, ich lebe so gerecht. Und schau mal, der andere, der muss das doch erkennen. Der muss mich doch dafür rühmen. Nein, nein. Wenn man wirklich gerecht lebt, dann hat man seinen Ruhm bei sich selbst. Man prüft sich, okay, im Großen und Ganzen ist es nicht so schlecht, obwohl das ist schon eine sehr fragwürdige Schlussfolgerung. Aber man soll sich selbst prüfen. Man soll sich selbst prüfen. Und wenn man sich geprüft hat und erkennt, dass man Sünde hat, Gott bitten, die Sünde zu vergeben. Und er wird es tun. Gott ist treu und gerecht, wie es heißt, dass er einem die Sünde vergibt, wenn man ihn um Vergebung der Sünde bittet. Man muss sie aber bereuen. Man muss sie zunächst einmal bereuen. Man darf nicht gleichgültig der Sünde gegenüber dastehen und sagen, ach ja, ist ja gar nicht so schlimm, ist ja gar nicht so wichtig, kann ja ruhig so weiterleben, wie ich so lebe, so in meinem Schlendrian und in meiner uninteressierten Haltung gegenüber Sünde, denn es ist ja alles gar nicht so bedeutungsvoll. Das ist nicht das, was Gott von uns erwartet. Epheser Kapitel 5 und Vers 10. Prüft, sagt er hier, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und, wenn man das tut, habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Eine wunderschöne Formulierung. Es gibt nämlich Werke der Finsternis. Aber das sind finstere Werke und die sind unfruchtbar. Die bringen keine gute Frucht, aber sie scheinen vielleicht vorübergehend sehr genussreich zu sein. Sondern vielmehr deckt sie auf, nicht unbedingt jetzt anderen gegenüber. Der Zusammenhang ist sich selbst gegenüber. Man muss erkennen, ob man jetzt in Werken der Finsternis lebt. Und wenn ja, dann muss man diese Werke der Finsternis ablegen. Und so lesen wir weiter in Vers 15. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die Zeit aus, ist eine böse Zeit. Mit anderen Worten, macht das Beste aus eurer Zeit. Wie machen wir das Beste aus unserer Zeit? Wie verbringen wir unsere Zeit? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen in unserer Selbstprüfung. Und er fährt dann fort zu sagen in Vers 17, darum werdet nicht unverständig. Einige waren vielleicht einmal verständig und die wurden jetzt mehr und mehr unverständig. Nein, werde nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und dann wird hier ein weiteres Beispiel erwähnt, wie man unverständig werden kann, wie man an den Werken der Finsternis teilnehmen kann, wie man als Unweise leben kann. Er sagt hier, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Schauen Sie auch hier wiederum, es geht um getaufte Mitglieder. Man kann sich nicht vom Geist erfüllen lassen, wenn man zunächst einmal gar nicht getauft worden ist und den Geist als Anwartschaft zunächst einmal zu einem gewissen Grade erhalten hat. Aber wir sollen mehr und mehr vom Geist erfüllt werden. Der Geist Gottes soll uns mehr und mehr ausfüllen. Also das sind so diese Prinzipien, auf die man achten soll, wenn man sich prüft. Und wenn man merkt, dass da noch so allerlei im Argen ist, dann geht es jetzt nicht darum, dass man sagt, okay, dann halte ich das Passa nicht, dann nehme ich am Passa nicht teil. Nein, es geht darum, dass man sich ändert. Auch wenn man es nur noch vielleicht ein paar Tage Zeit hat, dies zu tun, sich zu Gott wendet, an Gott wendet, im inbrünstigen Gebet sich an Gott wendet und sagt, Vater, hilf mir. Ich muss mich ändern, ich weiß, ich muss mich ändern, ich will mich ändern, hilf mir, zeig mir, wie ich es tun kann. Und ich sage, ach ja, ist ja egal, macht ja nichts, wie ich so lebe. Wenn wir Sünde entdecken, dann sollen wir, dann können wir, dann müssen wir sie mit Gottes Hilfe ablegen. Ich habe ja einige Predigten darüber gebracht, wo ich gezeigt habe, dass wir von uns alleine heraus es gar nicht tun können. Und deswegen brauchen wir die Gnade Gottes. Wenn wir aufgrund unserer eigenen Kraft meinen, wir könnten, sagen wir mal jetzt, das Gesetz halten, dann verstehen wir überhaupt gar nicht, worum es eigentlich geht. Wir brauchen die Kraft Gottes. Wir brauchen Gottes Gnade, die über uns herrschen muss. Diese Gnade Gottes befähigt uns zunächst einmal, Sündenvergebung zu erlangen. Die Gnade Gottes gibt uns Reue. Sie gibt uns die göttliche Reue. Die Gnade Gottes gibt uns den Glauben, den wir haben müssen. Und dann gibt uns auch die Gnade Gottes die Kraft, Gottes Wort zu halten, weil Gott der Vater und Jesus Christus durch den Heiligen Geist in uns wohnen. Nun, auch hier etwas dazu gesagt, wir sollen uns an Gott den Vater wenden im Gebet. Viele, die wenden sich an Jesus Christus im Gebet, manche sogar ausschließlich. Das ist nicht das, was Christus sagt. Christus sagt, ihr sollt zum Vater beten. Unser Vater, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Aber wir sollen es im Namen Jesu Christi tun, weil Christus unser Hohepriester ist, der für uns eintritt, wenn wir uns an den Vater wenden. Wenn wir sagen, Vater, wir haben wieder gefehlt. Wir haben gefehlt, wir haben gesündigt, wir brauchen Vergebung. Bitte schau auf das Opfer deines Sohnes Jesu Christi und wende es auf uns an. Und aufgrund des Opfers Jesu Christi bedecke unsere Blutschuld. So nimm sie weg von uns. Und wir tun dies im Namen Jesu Christi. Und wir müssen uns vorstellen und auch begreifen, dass wenn wir zu Gott dem Vater beten, im Namen Jesu Christi, dass Christus ganz aktiv im Himmel für uns eintritt als unser Hohepriester, ganz aktiv zu Gott dem Vater spricht und sagt, Vater, ich weiß, wie es ist. Ich bin auch dadurch gegangen. Und ich habe nicht gesündigt, aber ich hatte deine Kraft im vollsten Maße. Aber ich weiß, wie es ist. Es gibt keine Versuchung, die ich nicht auch gehabt habe. Ich habe sie aber überwunden. Ich habe nicht zugelassen, dass ich sündige. Aber die sind nicht so stark, möglicherweise. Die haben diese Schwachheit noch. Ich weiß, wie es ist. Christus ist unser barmherziger Hohepriester. Aber machen wir nicht den Fehler, dass wir uns jetzt an Christus im Gebet wenden. Das sollten wir grundsätzlich nicht tun. Wir sollten uns an den Vater wenden. Und zwar dann im Namen Jesu Christi, aufgrund seiner Autorität, aufgrund seiner Bereitschaft, uns zu helfen. Und wenn wir uns an den Vater wenden und um mehr von dem Heiligen Geist bitten, dann verstehen wir natürlich, dass es darum um den Geist des Vaters und den Geist des Sohnes geht. Denn sowohl der Vater als auch der Sohn wohnen in uns durch den Heiligen Geist, der von beiden ausströmt. Man muss sich aber jetzt nicht an Jesus Christus wenden und sagen, ja, und gib du mir auch von deinem Geist. Schauen Sie, da ist eine Einheit, eine totale Einheit verbunden hier. Also wir wenden uns an den Vater im Gebet und bitten ihn um den Heiligen Geist. Wir verstehen, dass das der Geist des Vaters und des Sohnes ist, der dann in uns wohnt, in uns wirkt. Wir müssen den Geist in uns wirken lassen. So stellen wir uns einmal einige Fragen. Wie sieht es aus, wenn Sie verheiratet sind? Wie sieht es aus mit Ihrer Ehe? Ist Ihre Ehe perfekt? Und ich möchte den sehen, der mir sagen kann, meine Ehe war immer schon und ist jetzt auch perfekt. Ich habe nie irgendwo Probleme mit meiner Frau, nie Probleme mit meinem Mann. Wir sind also total eine perfekte Einheit. Es gibt da nie ein Argument. Es gab da mal einen alten Richter, so war die Erzählung zumindest, der gesagt hat, ich habe nie ein Argument meiner Frau, denn ich lasse meine Frau die unwichtigen Entscheidungen treffen. Und wenn es zu den wichtigen Entscheidungen kommt, die treffe ich. Und dann war die Frage, ja, wie viele wichtige Entscheidungen haben Sie denn getroffen? Ja, bislang war noch nie eine da. Schauen Sie, das ist damit nicht gemeint. Schauen Sie, was ich damit sagen möchte. Aber es gibt natürlich das Problem, dass man sich da in Kontroversen begibt und dann kommt eine Situation auf, wo man seine Argumente vertritt und die andere Seite vertritt dann ihre und so weiter und so fort und dann hat man dann den größten Schlamassel am Hals. Wenn Sie Probleme haben in Ihrer Ehe, dann ist es wichtig, dass Sie sich an Gott wenden und Gott bitten, Ihnen zu helfen, das zu tun, was Sie tun müssen, um eine bessere Ehe zu gestalten. Viele versuchen, den Ehepartner zu ändern. Das können Sie nicht. Der Ehepartner, wenn es um eine bekehrte Person sich dreht, kann sich auch, sollte sich natürlich auch an Gott wenden und wenn eine Bekehrung vorliegt, mit der gleichen Inbrunst sich an den Vater wenden und ihn bitten, der Person zu zeigen, sich zu zeigen, mir zu zeigen, wo man sich ändern kann. Nicht unbedingt jetzt versuchen wollen, die andere Person, den Ehepartner, zu ändern. Nun, die Situation ist etwas schwieriger, wenn es sich um eine Ehe handelt, wo, sagen wir mal, der eine Partner bekehrt ist und der andere nicht. Aber auch da ist es wichtig, dass sich der bekehrte Partner an Gott wendet und Gott um Hilfe bittet. Man kann natürlich sich auch an Gott wenden und bitten, dass er vielleicht auf die andere Person einwirkt, das Herz ändert, den Sinn ändert, sodass es auch dazu einer Erkenntnis der Änderung, der Notwendigkeit der Änderung kommt. Gott kann das tun, aber Sie sollten es nicht tun oder auch gar nicht zu tun versuchen. Sie ändern sich selbst und bitten dann Gott auch natürlich um Änderung, vielleicht für die andere Person, wenn da eine Änderung vorliegen muss. Aber zunächst einmal geht es darum, dass Sie sich an Folgendes erinnern müssen. Wenn Sie eine Ehe geschlossen haben, die Gott gebunden hat, dann haben Sie sich an Gott gewandt und der Prediger Gottes hat dann Ihnen gewisse Fragen auferlegt und gestellt und diese Fragen haben Sie beantwortet. Und dann hat der Prediger Ihnen beiden die Hände aufgelegt und um den Beistand Gottes gebeten. Und die Fragen, die gestellt wurden, waren unter anderem die, wirst du oder werden Sie Ihren zukünftigen Ehepartner aus ganzem Herzen lieben, bis dass der Tod Sie scheidet? Und ich habe keine Heirat durchgeführt, wo nicht die Antwort auf die Frage war, ja. Ein Versprechen wurde gegeben, einander zu lieben, bis dass der Tod uns scheidet. Was ist aus, aus diesem Versprechen geworden, auf einmal? Auf einmal hat man, wie man so schön sagt, Hölle auf Erden. Und es gibt Streit, es gibt Missgunst, es gibt mangelndes Vertrauen und die Liebe erkaltet irgendwo, ist nicht mehr so da, wie sie einmal war. Und dann kommt es zur Scheidung. Das ist eine Schande. Gott hasst die Scheidung. Nun, es gibt Situationen, wo, sagen wir mal, der bekehrte Ehepartner, wenn der andere Ehepartner nicht bekehrt ist, das nicht verhindern kann. Und dann sollte sich auch der bekehrte Ehepartner da keine Vorwürfe machen und sagen, ach, ich hätte vielleicht doch lieber bei meiner Ehefrau bei meinem Ehemann bleiben sollen, die aber in keinster Weise Interesse hatten an Gottes Weg. Darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Da macht man sich Schuldgefühle, die nicht existieren, bräuchten, müssten und sollten. Sie müssen sich selbst prüfen, natürlich. Aber es sagt ja auch klar und deutlich in der Bibel, dass wenn der unbekehrte Partner die Ehe verlassen will, dann ist der Ehepartner frei, sogar auch frei zu einer Wiederheirat, denn Paulus sagt, wir sind zum Frieden berufen. Und sie können nicht den anderen Partner ändern. Sie können es nicht. Sie können den anderen Partner auch nicht bekehren. Das liegt bei Gott und es liegt auch bei der Person, mit der Gott wirken mag vielleicht, die sich aber dann gegen Gottes Wirken sträubt. Also wie gesagt, machen Sie sich keine unnötigen Sorgen in der Beziehung, aber denken Sie daran, dass die Verantwortung, die Sie auf sich geladen haben, nach wie vor natürlich wichtig ist. Und jetzt kommt dann die nächste Frage, die sich Ihren anschließt. Wer ist die wichtigste Person in Ihrem Leben? Oder vielleicht anders gefragt, wer sind die wichtigsten Personen in Ihrem Leben? Und die Antwort ist, muss sein, Gott der Vater und Jesus Christus. Das müssen die wichtigsten Personen in Ihrem Leben sein. Gott der Vater und Jesus Christus. Und dann kommt für Millionen und Milliarden und Billionen und Billiarden von Lichtjahren zunächst einmal nichts. Verstehen Sie das? Wenn es um einen Konflikt geht. Und dann kommt wer? Auf menschlicher Basis. Der Ehepartner. Und dann kommen die Kinder. Viele haben auch das verkehrt. Und stellen die Kinder vor den Ehepartner. Und das ist ein total sicheres Rezept für einen Misserfolg in der Ehe. Das kann ich Ihnen aus Erfahrung, aus vielen Fällen, die ich kennengelernt habe, wo ich beteiligt war als Anwalt, sogar damals, wo ich Entscheidungsfragen tätig war und natürlich dann später als Prediger, das kann ich Ihnen sagen. Wenn diese Priorität falsch ist, dann wird es zu großen, großen Problemen kommen. Warum kommt es überhaupt zu vielen kontinuierlichen Problemen in Ihrem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben, ob Sie jetzt getauft sind oder nicht? Wie sieht es mit Gebet aus? Wie sieht es mit Bibelstudium aus? Wie oft beten Sie? Beten Sie täglich? Beten Sie zu Gott dem Vater auf richtige Weise? Worum beten Sie? Ist es ein selbstsüchtiges Gebet, wenn Sie beten? Beten Sie überhaupt? Schauen Sie, wenn Sie beten, dann sprechen Sie zu Gott. Dann tragen Sie Gott Ihre Bedürfnisse, Ihre Nöte vor. Natürlich auch Ihre Danksagung. Sie haben eine Kommunikation mit Ihrem Vater. Wie können Sie eine Kommunikation mit Ihrem Vater haben, wenn Sie nicht mit Ihrem Vater sprechen? Sie tragen ihm vor, was in Ihrem Herzen ist. Sie sprechen zu ihm. Und wenn Sie Nöte haben, dann wenden Sie sich an ihn und bitten Sie um Hilfe. Und im Bibelstudium spricht Gott zu Ihnen. Und im Bibelstudium mag Gott Ihnen eine Antwort geben auf Ihre Gebete. Aber wenn Sie natürlich die Bibel nicht aufschlagen, wenn Sie alles das, was Sie tun, ist vielleicht, dass Sie am Wochenende, wenn Sie zu einer Sabbatversammlung gehen oder sich über WebEx eine Predigt anhören, das ist das einzige Mal die ganze Woche hindurch, wo Sie vielleicht, wenn überhaupt, die Bibel aufschlagen und dann wird die Bibel wieder weggelegt und die ganze Woche hindurch wird sie dann vom Staub bedeckt. Ja, das ist kein Bibelstudium. Das ist nicht das, worum es geht. Dann spricht Gott nicht mit Ihnen die ganze Woche hindurch und dann fragen Sie sich, warum Sie Probleme haben. Wenn Sie zur Arbeit gehen, beten Sie zu Gott, bevor Sie zur Arbeit gehen und beten Sie zu Gott über das, was vielleicht Ihnen bevorsteht, wenn Sie eine Diskussion haben werden, eine Besprechung haben werden mit Ihrem Chef oder was immer es sein mag, wenn Sie eine Besprechung haben werden mit dem Lehrer von Ihren Kindern, weil Sie jetzt, sagen wir mal, frei bekommen wollen für die Tage der ungesäuerten Brote, die jährlichen Festtage, den Sabbat. Beten Sie zuvor zu Gott, dass er Ihnen Hilfe gibt, dass Sie wissen, wie Sie es anstellen sollen, was Sie sagen sollen, dass Sie auch dem Lehrer Verständnis geben, ein Herz geben, das empfänglich ist für Ihre Bitten. Oder meinen Sie, das könnten Sie alles so von sich aus bewerkstelligen? Schauen Sie, wenn Sie das tun, dann haben Sie den Kontakt zu Gott nicht, den Sie haben müssen. Und dann kommt Sünde auf. Was ist Sünde? Nun, Sünde, wir kennen alle die Besprechungen, die Beschreibungen, die Interpretationen Viele sagen, Sünde ist, wenn man was Falsches tut. Nein, die Bibel sagt natürlich, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Die Bibel sagt aber auch, es ist Sünde, wenn man etwas weiß, was gut ist und es nicht tut. Und es ist auch etwas, was natürlich damit zusammenhängt. Stolz ist zum Beispiel, wird als Sünde beschrieben. Sünde ist immer dann der Fall. Das kann ich auch ganz dogmatisch sagen. Wenn man nicht Gott nah genug ist, dann kommt Sünde auf. Sünde ist immer ein Zeichen dafür, dass unsere Beziehung zu Gott nicht so eng ist, wie sie sein sollte. Und dazu gehört auch dann mangelnde Versöhnung mit dem Nächsten. Sünde ist natürlich auch, wenn man den Nächsten nicht so liebt wie sich selbst. Aber schauen Sie, zunächst einmal ist die Situation die, dass man Gott nicht nah genug ist, dass man das Verhältnis zu Gott nicht hat. Und wenn man das Verhältnis zu Gott nicht hat, dann wird man auch seinem Nächsten gegenüber unversöhnlich sein. Schauen wir uns einmal kurz einige Stellen dazu an. In Matthäus Kapitel 6. Und das gehört zur Prüfung. Sie müssen sich prüfen. Wie sieht's bei Ihnen aus? Sind Sie ein versöhnlicher Mensch? Sind Sie schnell zur Versöhnung bereit? Oder sind Sie nachtragend und denken Sie noch an Dinge, die vor 10, 15, 20 Jahren geschehen sind? Und können einfach nicht vergessen. Können einfach den Zorn, den Groll, den Sie in sich haben, Ihrem Nächsten gegenüber nicht ablegen. Ich sage Ihnen, es liegt daran, dass Sie nicht eng genug zu Gott stehen. Matthäus 6, die Verse 14 und 15. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Ein Versprechen. Weil sie die richtige Motivation, die richtige Einstellung bereits haben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Warum? Weil sie ihre Sünden eigentlich gar nicht richtig bereuen. Und sie werden dann auch keine Vergebung erlangen. Jakobus Kapitel 2. Jakobus Kapitel 2 und lesen wir Vers 13. Jakobus 2 und Vers 13. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Warum? Weil man eben Barmherzigkeit getan hat. Die Liebe bedeckt, wie es heißt, eine Menge von Sünden. Man ist ein barmherziger Mensch, ein liebevoller Mensch. Man ist willens, anderen zu vergeben. Und weil das der Fall ist, wird Gott einem auch vergeben. Und so triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Aber wenn Sie ein unbarmherziger Mensch sind, der immer auf die Fehler anderer blickt und dann auch noch die Menschen darüber zur Rechenschaft ziehen will oder die verdammt dafür, dann liegt keine Barmherzigkeit vor. Schauen wir uns einmal 3. Mose 19 an. Wenn ich eine Passaveranstaltung durchführe, ich sage zu jeder Passaveranstaltung zu Beginn, niemand hier in diesem Raum sollte das Passa zu sich nehmen, der Groll in seinem Herzen trägt, der seinem Nächsten Dinge nachträgt, der nicht willens ist, seinem Nächsten zu vergeben. Nun, das Ziel ist, man soll diese Willenskraft durch Gott erhalten, sodass man eben das Passa in würdiger Weise nehmen kann, dass man es eben nicht in unwürdiger Weise nimmt. Aber wenn man nicht willens ist, dies zu tun, dann ist es besser, das Passa erst nicht zu nehmen. Nun, wie gesagt, Paulus sagt uns, wir sollen das Passa nehmen. Es geht darum, dass man zu dem Punkt gelangt mit Gottes Hilfe, dass man den Willen hat, alles dies auf richtige Weise zu tun, auch wenn man es vielleicht in praktischer Weise nicht unbedingt getan hat oder tun kann. Man ist fehlerhaft, aber es geht um die Motivation, es geht um den Willen, es geht um die Einstellung. Die muss da sein. Die muss da sein. Und natürlich, wenn da gar nichts geschieht, dann kann man auch davon ausgehen, dass die richtige Einstellung nicht da ist. 3. Mose 19. 3. Mose 19 und Vers 18. 3. Mose 19 und Vers 18. Du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also wenn sie Zorn bewahren gegen andere, dann lieben sie ihren Nächsten nicht so, wie sie ihn lieben sollten. Das ist das, was Gott hier sagt. Nun, die Lutherbibel schreibt Zorn. Die Schlachterbibel schreibt Groll. Man soll keinen Groll haben gegen seinen Nächsten. Die Elberfelder-Bibel sagt, man soll seinem Nächsten nichts nachtragen. Vergessen Sie die Vergangenheit. Begraben Sie die. Wenn Sie getauft sind, dann sind Sie ja auch begraben worden. Ihr alter Mensch ist begraben worden. Der existiert nicht mehr, sollte nicht mehr existieren. Sie sollten als ein neuer Mensch aus diesem Wassergrab hervorgegangen sein. Natürlich werden die alten Gewohnheiten nach wie vor über sie hineinstürzen. Das ist mir klar. Wir müssen immer und immer wieder diese Dinge überwinden. Mit Gottes Hilfe können wir es. Aber wir sollen nichts nachtragen anderen gegenüber. Das ist Teil der Selbstprüfung. Wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie ein nachtragender Mensch, der nicht vergessen, nicht vergeben kann? Wie sieht es mit solchen, in Anführungszeichen, unwichtigen Dingen aus, wie Rauchen oder Drogen oder den Verzehr von unreinem Fleisch? Schauen Sie, wenn Sie ein getauftes Mitglied der Kirche Gottes sind, ein gezeugtes Mitglied der Gottfamilie, dann lebt Gottes Geist in Ihnen. Dann lebt der Vater und der Sohn durch seinen Geist in Ihnen. Und dann sind Sie ein Tempel des Heiligen Geistes. Und schauen Sie, dann wollen Sie diesen Tempel nicht beschmutzen. Wenn Sie rauchen, beschmutzen Sie den Tempel Gottes. Zeigen Sie durch Ihre Handlungsweise, dass Sie eigentlich gar nicht so an dem interessiert sind, was Gott Ihnen sagt. Dass Sie nicht daran interessiert sind, den Tempel Gottes reinzuhalten. Nun, Sie tun es aus Schwäche, ist mir schon klar. Aber Sie müssen diese Schwäche überwinden. Sie müssen Gott bitten, dass er Ihnen hilft, diese Schwäche zu überwinden, sodass Sie ihn in Ihrem Leben heiligen. Geheiligt werde dein Name. Wir sollen heilig sein, ein heiliges Volk. Wir sollen einmal den Namen Gottes tragen. Wiedergeborene Mitglieder der Gottfamilie werden, Gottwesen werden. Meinen Sie, Gott sitzt da jetzt im Himmel und raucht sich so einen? Oder nimmt er so Drogen zu sich? Oder nimmt unreines Fleisch zu sich? Ich meine, die Idee ist bereits schon absolut irrsinnig. Gott sagt klar und deutlich, ihr sollt zum Beispiel kein Schweinefleisch essen. Es wird nachher im Alten Testament gesagt, zur Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, dass da Menschen sind, die gräuliche Dinge in ihren Suppen haben. Gräuliche Dinge, unreine Tiere, wie es auch übersetzt werden kann, die sie dann zu sich nehmen. Oder die Schweinefleisch essen oder die, sagen wir mal, sogar Blut auf den Altar bringen. Schweineblut. Weil auch in Deutschland ist ja Schweinewurst eine Delikatesse. Blutwurst. Nein, das passt nicht zum christlichen Leben. Das passt nicht. Da gibt es keine Harmonie zwischen einem heiligen Leben, dem heiligen Tempel und Gott. Schauen Sie, natürlich wird auch viel von Prostitution gesprochen, von der Tatsache, dass man zum Beispiel nicht Ehebruch begehen darf, auch sogar nicht einmal in seinem Sinne, dass man nicht zusammenleben soll, ohne verheiratet zu sein. Die Bibel nennt das Unzucht. Einige sagen, ja, Unzucht ist lediglich Prostitution, wenn so eine Hure da Geld verlangt. Nein, keineswegs. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die davon sprechen, dass hier Unzucht betrieben wird und sogar Unzucht, wo die Hure sogar dafür bezahlt, dass man diese Dinge treibt. Nein, nein, es geht um die Tatsache, dass wenn man nicht verheiratet ist, man keinerlei geschlechtliche Beziehung haben darf. Der Sex ist für die Ehe. Wie sieht's da bei Ihnen aus? Wenn Sie da vielleicht heimlich noch gewisse Dinge treiben, dann wird's Zeit, dass Sie das abstellen. Wie halten wir den Sabbat? Wie halten wir die heiligen Festtage? Halten wir die heiligen Festtage? Wie kann man das Passa zu sich nehmen, wenn man in Wirklichkeit den Sabbat gar nicht hält? Wenn man Dinge treibt am Sabbat, von denen man weiß, dass man sie nicht treiben soll. Nun, es gibt da gewisse Grauzonen, das kann man individuell besprechen. Einige sagen, ja, das darf man am Sabbat aber nicht tun. Andere sagen, ja, das kann man vielleicht doch tun. Es ist immer dann wichtig, dass man sich an die Predigerschaft wendet, wenn solche Fragen aufkommen. Die Mitglieder mögen da auch verschiedene Auffassungen haben und einige sagen, ja, wenn der das aber sagt oder wenn die das aber sagt, dann muss das stimmen. Muss es ja keineswegs. Jeder lernt ja im Hinblick auf die Erkenntnis Christi. Und sagen wir mal, jemand, der viele Jahre in der Kirche war, hatte einen weitaus besseren Überblick als jemand, der vielleicht erst vor so einiger Zeit zur Kirche kam. Also, ich würde Ihnen da dringend raten, wenden Sie sich an die Predigerschaft. Und machen Sie keine vorschnellen Entscheidungen. Und dann kommt es, wenn Sie mit der Predigerschaft sprechen, auch immer darauf an, was die individuelle Situation ist. Schauen Sie, für jemanden hier mag etwas nicht erlaubt sein, was für jemanden dort erlaubt ist. Scheinbar ist es die gleiche Situation, aber in Wirklichkeit ist es sie nicht. Wir hatten gerade eine Kirchenkonferenz gehabt, die jetzt vorübergegangen ist, und wir haben auch diese Fragen einmal eingehend noch einmal behandelt und auch gewisse Fallgestaltungen durchgesprochen und gesagt, okay, hier, das ist eigentlich kein Problem. Wo andere vielleicht meinen, die von außen so sich die Dinge anschauen und vielleicht nicht alle Fakten haben, oh, das wäre aber ein Problem. Schauen Sie, es ist wichtig, dass man es auf die richtige Weise tut, aber es ist wichtig, dass man es tut. Wenn Sie meinen, Sie bräuchten heute den Sabbat nicht mehr zu halten, wenn Sie meinen, Sie bräuchten heute die jährlichen Festtage nicht mehr zu halten, die sind alle abgeschafft. Ich meine, ich hoffe nicht, dass irgendjemand in Gottes Kirche das glaubt. Aber wenn da irgendwo jemand zu dieser Auffassung gelangt oder wie jemand zum Beispiel zu der falschen Auffassung gelangt ist, das ist in der Tat vorgekommen, dass man den Sabbat an jedem x-beliebigen Tag der Woche halten kann. Und dann hat die Person das Passa zu sich genommen. Dann innerhalb einer Woche hat dann sich die Person von der Kirche Gottes entfernt. Denn das passiert. Wenn man das Passa auf unwürdige Weise zu sich nimmt, diese Person hätte das Passa niemals zu sich nehmen sollen, dann wird sehr schnell in vielen Fällen das zum Tragen kommen, von dem hier Gott gesprochen hat im 1. Korintherbrief. Dann wird sehr schnell eine Konsequenz sichtbar werden. Wie sieht es mit Weihnachten aus? Wie sieht es mit Ostern aus? Haben Sie da nach wie vor Kompromisse in Ihrem Leben, wo Sie meinen, naja gut, also ja, kann ich ja ruhig halten, ein bisschen Weihnachtslieder singen, ein bisschen Weihnachtsbaum schmücken, ein bisschen so Ostereier für die Kinder verstecken oder sagen wir mal zu den Großeltern gehen und die haben dann schöne Ostereier versteckt. Hier Kinder, sucht mal danach. Ist das nach wie vor Ihre Einstellung? Dann sind Sie nicht, noch nicht auf der richtigen Bahn angelangt. Schauen Sie, wir sollen das Passa in würdiger Weise nehmen, indem wir an den Opfertod Jesu Christi denken, der für unsere Sünden gestorben ist. Und wir dürfen Sünde niemals auf die leichte Schulter nehmen, keine gleichgültige Einstellung gegenüber Sünde haben. Schauen Sie, das ist das, was uns in Offenbarung 3 gesagt wird, wo Christus uns warnt. Und glauben Sie mir, ich spreche aus Erfahrung, und glauben Sie nie, dass ich jetzt Ihnen diese Dinge mitteile, weil ich jetzt so perfekt geworden bin in all diesen Dingen. Ich habe die gleichen Kämpfe zu kämpfen wie Sie auch. Schauen Sie, es ist eine sehr allgemeine Sache. Wir werden alle aufgefordert, uns zu prüfen, damit wir das Passa in würdiger Weise nehmen können. Aber wir sollen es nehmen. Aber es geht um die Prüfung. Offenbarung 3, angefangen in Vers 15. Da sagt nämlich Christus zu der Laodicea-Gemeinde, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Mit anderen Worten, so gleichgültig allem gegenüber. Ach, dass du kalt oder warm wärest, dann wüsste ich wenigstens, woran ich bei dir bin. Aber du bist jetzt so lauwarm. Vers 16, weil du lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Er sagt, du sprichst, ich bin reich. Hab genug, brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, zu bereuen. Ich rate dir, zu Gott zu beten, dass er dir den Sinn öffnet für das, was du wirklich bist. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Aber jetzt geht hier um geistlichen Reichtum. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und schauen sie Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Viele mögen vielleicht gar nicht sehen, mögen vielleicht gar nicht erkennen, was in ihrem Leben eigentlich vor sich geht. Sehen die Fehler anderer, sehen ihre eigenen Fehler nicht. Naja, wenn man einen Balken im Auge hat und meint, man müsste einem anderen etwas über den Splitter sagen, der Balken, der verhindert zunächst einmal, dass man überhaupt etwas sehen kann. Und ganz besonders sich schon nicht. Nein, nein, wir sollen Augensalbe uns verschaffen, diese geistliche Augensalbe. Wir sollen uns an Gott wenden, um die Hilfe zu erlangen, damit wir sehen können, damit wir uns selbst erkennen können. Und dann natürlich dann Maßnahmen ergreifen, mit Gottes Hilfe. Ohne Gottes Hilfe geht es nicht. Uns zu ändern. Und so sagt ihr, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht. Die züchtige ich, damit man eben zur wahren Reue kommt, damit man eben mehr und mehr den Weg der Vollendung gehen kann. Sei eifrig. Tue Buße, bereue. Ich meine, man muss schon bereuen. Muss zunächst einmal mal den Sinn dafür haben, was überhaupt in unserem Leben vor sich geht. Deswegen geht es um die Prüfung. Und er sagt ja, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Christus klopft an Ihre Tür. Hören Sie seine Stimme. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, jetzt lässt man wieder Christus in sein Herz. Man lässt wieder ihn und Gott, den Vater, in seinem Herzen wohnen, durch den Heiligen Geist. Zu dem werde ich hineingehen. Und dann werde ich sogar das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Nun, das heißt, ihr Abendmahl im Griechischen steht eigentlich nur Mahl. Es geht hauptsächlich hier um die Wiederkunft Christi, um die Tatsache, dass dann das Hochzeitsmahl eingenommen werden wird. Aber ich möchte es hier auch in diesem Zusammenhang auf das Passa beziehen. Wir müssen die Tür unseres Herzens öffnen und Christus wird bei uns einkehren und dann werden wir das Passa in würdiger Weise zu uns nehmen können. Das ist die Selbstprüfung, um die es geht. Wie würden wir es in unwürdiger Weise nehmen? Nun, es gibt hier einige Stellen, die ich Ihnen vorlesen möchte. In Lukas Kapitel 3 als Beispiel, es gibt sicherlich mehr. In Lukas Kapitel 3, die Verse 7 bis 8. Lukas 3, die Verse 7 bis 8. Und wie gesagt, das ist jetzt die letzte Predigt, die ich Ihnen gebe vor dem Passa und vor den Tagen der ungesäuerten Brote. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, dieses Thema anzuschneiden für Sie alle. Wir werden dann ja bereits schon, mein Sohn und ich, am Sonntag nach Deutschland fliegen und werden dann für 2 Wochen in Deutschland sein. Und während dieser Zeit werden keine Predigten aufgeladen werden können. Und ich werde dann natürlich auch die Predigten live dort drüben dann geben. Und wenn wir dann zurückkommen, wir werden versuchen, sie dann aufzunehmen. Und wenn wir zurückkommen, werden wir versuchen, sie dann aufzuladen auf YouTube und so weiter. Aber zunächst einmal wird es für 2 Wochen, für viele von Ihnen, die einfach so nur zuhören, da wird zunächst einmal eine Pause sein. Ich rate Ihnen, dass Sie während dieser Pause zu älteren Predigten zurückkehren, die sich auch zum Beispiel mit den Tagen der ungesäuerten Brote befassen, mit dem Sabbat befassen, mit den heiligen Tagen befassen, mit dem Plan Gottes befassen, mit Sündenüberwindung sich befassen und sie sich dann anhören. Aber hier in Lukas 3, die Verse 7 bis 8, da sprach Johannes der Täufer, zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen, ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Schauen Sie, die Taufe, die würde gar nichts bringen, weil die Einstellung verkehrt war. Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kleider wecken. Aber hier wird diese gleichgültige Haltung wieder zum Ausdruck gebracht. Ach, wir brauchen uns nicht irgendwo Sorgen zu machen, dass wir bereuen müssen. Buße bringen bedeutet bereuen, eine Sinnesänderung durchführen, aufzuhören, was falsch ist, das zu tun, was richtig ist. Auch wir brauchen das nicht. Wir sind ja die Söhne, die Kinder Abrahams. Johannes sagt, ihr lebt da in Selbsttäuschung. Rechtschaffene Früchte der Buße. Luther übersetzt, oder vielmehr Schlachter übersetzt, Früchte, die der Buße würdig sind. Die der Reue würdig sind. Ihre Reue muss sich schon durch das manifestieren, was sie tun. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann würden sie das Passa in unwürdiger Weise nehmen. Aber wie gesagt, es geht darum, dass man es nimmt. Es geht nicht darum, dass man es nicht nimmt. Man muss diese Prüfung durchführen. Matthäus Kapitel 22, hier eine weitere interessante Fallgestaltung, wie man das Passa in unwürdiger Weise nehmen kann. Matthäus 22, Vers 8, da heißt es, da sprach der König zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Die Schlachterbibel schreibt, waren nicht würdig. Warum? Warum waren diese Gäste hier nicht würdig? Und wenn Sie jetzt das auf das Passa beziehen, warum würden Sie das Passa in unwürdiger Weise nehmen? Nun, hier wird in Vers 4 bis 6 erklärt, warum. Da heißt es, abermals sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt zu den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen, mein Mastvieh ist geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit hier, Gott bietet uns seine Segnungen an. Aber sie verachteten das. Die wollten nichts davon wissen. Und die gingen weg. Taten das, was sie lieber taten. Der eine auf seinen Acker, der andere in sein Geschäft. Kümmerten sich nicht um das, was Gott von einem erwartet. Und einige, die gingen sogar so weit, die ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Dazu kann es nämlich kommen, wenn man sich total abwendet von Gottes Gesetz. Gott sagt uns, die Zeit wird kommen, wo viele einander verachten und töten werden, verraten werden. Weil die Gesetzesverachtung überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Das ist die Warnung, Die war schon mal da, diese Liebe. Es geht um die göttliche Liebe, hier Agape. Die wird erkalten. Schauen Sie, hier wird ein Weg aufgezeigt, wie das passieren kann. Wenn Sie gegenüber dem, was Gott Ihnen sagt, gleichgültig sind, zu, weitaus zu gleichgültig sind. Und dann kommt es letztendlich zur unvergebbaren Sünde. Und das lesen wir auch in Hebräer Kapitel 10. Also machen Sie sich nichts vor und sagen Sie auch nicht, ach, jetzt ist es zu spät irgendwo, ich habe diese vielen Sünden jetzt auf meinem Tablett, da kann ich gar nichts mehr machen. Nein, 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 nein. Wenn Sie erkannt haben, dann wenden Sie sich zu Gott um Gebet, um Hilfe, um Rettung, um Erlösung, um Vergebung. Und dann halten Sie mit der richtigen Einstellung das Passa. Nehmen Sie das Passa. Es geht nicht darum, es nicht zu nehmen, aber es geht darum, dass Sie erkennen, wer und was Sie sind. Hebräer 10, angefangen in Vers 26. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, dann haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Es geht nicht darum, dass sie ihn für alle Zeit und Ewigkeit in der Hölle da jetzt gemartert werden. Nein, das gierige Feuer, dieses Gehenna-Feuer, das Feuer des feurigen Pfuhls, wird sie verzehren, wird diese Menschen auslöschen. Es wird so sein, als hätte es sie nie gegeben. Diese Idee der immer brennenden Hölle, die lehrt die Bibel keineswegs. Aber es geht darum, dass dieser zweite Tod, dieser feurige Pfuhl, von dem im Buch der Offenbarung geschrieben steht, wird die Widersacher verzehren. Das ist nicht unbedingt jetzt die Art und Weise, wie sie ihr Leben beenden werden wollen oder wie sie also irgendwo ihr Schicksal da fristen wollen. Darum geht es nicht. Aber es geht hier um Vers 28, um die Warnung. Wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, dann muss er sterben ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. Eine wie viel härtere Strafe, das war nämlich nur eine zeitweilige physische Strafe. Aber es geht hier um den ewigen Tod jetzt. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt, der das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde. Also das ist ein getauftes Mitglied hier, von dem die Rede ist. Und der den Geist der Gnade schmäht. Wo es heißt, wie viel mehr an Strafe wird er verdienen, schreibt die Zürcher Bibel, wird er wert geachtet werden oder ist würdig. Es kam dahin, weil dieser Mensch nicht mehr bereut hat. Er wollte nicht mehr bereuen. Und weil er nicht bereuen will, und wenn das der endgültige Wille ist, der endgültige Entschluss, dann kann er auch nicht mehr bereuen. Aber es geht um jemanden hier, der die Wahrheit erkannt hatte. Es geht um jemanden hier, der den Heiligen Geist erhalten hatte. Es geht um jemanden hier, der den Heiligen Geist wieder verloren hat. Aufgrund seiner Einstellung, der zunächst einmal Nachlässigkeit Gott gegenüber. Und diese Nachlässigkeit hat sich immer mehr und mehr verbreitet, sodass eine Einstellung des Hasses und der Rebellion gegenüber Gott die Folge war. Das wollen wir in unserem Leben nicht erfahren. Matthäus 10. Lesen wir Matthäus 10, die Verse 37 bis 39. Matthäus 10, die Verse 37 bis 39. Ich habe hier vor kurzem in Amerika eine kürzere Predigt, sehr weitaus kürzere Predigt gegeben und nur andeutungsweise diese Dinge erwähnt, noch nicht einmal die Stellen irgendwie aufgeschlagen. Aber es hat schon einigen so ein bisschen die Augen geöffnet, denke ich. Und ich hoffe, dass es bei Ihnen auch der Fall sein wird und ganz besonders hier mit dieser sehr weitaus intensiveren Predigt. Das ist kein Spaß hier. Schauen Sie, es ist kein Spiel. Die Kirche ist auch kein sozialer Club, zu dem man irgendwo geht, weil man da eine schöne, nette Zeit haben will. Es geht hier um ihr ewiges Leben. Matthäus 10, die Verse 37 bis 39. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert, sagt Christus hier. Und wer sein Leben findet, der wird es verlieren, Vers 39. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, sogar der wird es finden. Wir sind Christi nicht wert, seiner nicht würdig. Nehmen das Passa nicht in würdiger Weise zu uns, wenn wir ihn nicht in allem an die erste Stelle setzen. Wie wir gesagt haben, die Personen, die für Sie die wichtigsten sein müssen in Ihrem Leben, das kann nicht Ihre Frau sein, das kann nicht Ihr Ehemann sein, das können nicht Ihre Kinder sein, das können nicht Ihre Freunde sein, das können nicht die Mitglieder und Geschwister in der Kirche sein. Es muss Gott sein. Und wenn Gott ihnen etwas sagt, so müssen sie es tun und nicht versuchen, da jetzt sich irgendwie da so herauszuwinden, so zu einer, sagen wir mal, Schlangenbrut zu werden. Die Schlange, die windet sich da um die gewisse Dinge heraus, um sie eben nicht tun zu müssen. Aber wenn wir anderes, auf andere Weise jetzt ausgesagt, wenn wir, symbolisch gesehen, Christi Opfer in würdiger Weise anerkennen, zu uns nehmen, und das Passa ist ja eine Symbolik auch dafür, wenn wir also Christi Opfer in richtiger Weise für uns in Anspruch nehmen, dann werden wir Frieden haben. Wussten Sie das? Haben Sie viel Unfrieden in Ihrem Leben? Matthäus Kapitel 10, lesen wir die Verse 11 bis 13. Matthäus Kapitel 10, die Verse 11 bis 13. Wenn ihr aber in eine Stadt oder ein Dorf geht, da erkundigt euch, ob jemand darin ist, der es wert ist, der es würdig ist. Wiederum das gleiche Wort im Griechischen. Alle diese Stellen, die wir jetzt gelesen haben, wo von Wert oder so weiter gesprochen wird, es ist das gleiche Wort, was dann im 1. Korinther in gegensätzlicher Formulierung gebraucht wird. Da ist es nicht würdig, hier ist es würdig, aber es ist das gleiche Wort. Wenn ihr also in eine Stadt geht, da erkundigt euch, ob jemand darin ist, der es wert ist. Und bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Und wenn er aber in ein Haus geht, so grüßt es. Und wenn es das Haus wert ist, dann wird euer Friede auf sie kommen. Es ist aber nicht wert, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Dann wird also wieder Unfrieden sein, wenn sich dann in diesem Falle die Apostel von diesem Haus entfernen. Es geht darum, wenn man auf würdige Weise im Einklang steht mit Gott, dann wird man Frieden haben. Sie müssen sich die Frage stellen, haben Sie Frieden in Ihrem Leben? Ich meine jetzt nicht unbedingt äußeren Frieden, nein, inneren Frieden. Inneren Frieden. Oder sind Sie ein zutiefst unglücklicher Mensch? Haben Sie eine zutiefst unfriedevolle Haltung und Einstellung in Ihrem Leben? Sind Sie unglücklich? Achten Sie nicht unbedingt auf das, was Gott Ihnen sagt, sondern suchen Sie Ausflüchte, suchen Sie Ablenkung. Dann haben Sie nicht den wahren Frieden, von dem Gott hier spricht. Und wenn Sie Christi Opfer, das wiederum symbolisch gesehen, in würdiger Weise annehmen, dann wird Ihnen auch Schutz vor der kommenden großen Trübsal garantiert. In Lukas Kapitel 11 und Vers 36, denn wir müssen verstehen, es wird eine Zeit solch großer Trübsal kommen, wie sie nie gewesen ist auf dieser Erde und wie sie auch nie wieder werden wird. Und Christus sagt sogar, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch am Leben bleiben. So würde niemand am Leben bleiben. Aber diese Tage werden verkürzt werden, damit einige am Leben bleiben werden. Nur, es wird eine sehr schreckliche Zeit sein. Und sie brauchen mehr denn je Gottes Schutz. Ich sage Ihnen eines. Zurzeit rennt Satan herum wie ein brüllender Löwe, um zu sehen, wen er verschlingen kann. Ich habe seit den vielen Jahren meiner Kirche noch nie so etwas erlebt, wo so viele Probleme auf Menschen in der Kirche katapultiert werden. In unmöglicher und sehr ernstzunehmender Weise. Mir ist das ganz klar, dass Satan dahinter steckt. Satan hat einen großen Zorn. Er weiß, seine Zeit ist kurz. Wissen wir das auch? Es ist höchste Zeit, dass wir uns total Gott unterwerfen. Und so lesen wir in Lukas Kapitel 11, in den Vers 36. Lukas Kapitel 11. Lukas Kapitel 21, Lukas Kapitel 21 und Vers 36. So seid alle Zeit wach und betet. Schauen Sie, wir müssen darauf merken und achten, was um uns herum vor sich geht. Auch müssen wir sehr wachsam sein, wenn Satan seine Pfeile auf uns wirft, dass wir nicht wehrlose Opfer sind, sodass die Pfeile in uns hineindringen können. Seid wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn, wenn er kommt. Dass ihr stark werdet, heißt es hier, Schlachter schreibt richtiger, dass ihr gewürdigt werdet. Gott muss uns würdigen, als würdig, als wert erachten. Im Griechischen heißt es sogar, dass ihr sehr gewürdigt werdet. Dass ihr sehr gewürdigt werdet, eine noch stärkere Aussage wird hier gebraucht. Wir müssen sehr gewürdigt werden, weil wir uns mit Gott so als in einer Partnerschaft befinden. Gott führt, wir folgen. Gott gibt uns die Kraft, wir nehmen sie aber an. Gott bietet uns Reue an, wir nehmen sie an. Gott gibt uns einen Glauben an, wir nehmen ihn an. Wir nehmen uns das Opfer Christi an. Wir verstehen die Bedeutung dieses Opfers. Wir verstehen, dass wir bereuen müssen, um Vergebung erlangen zu können. Dass wir unserem Nächsten vergeben müssen, wenn wir selbst Vergebung erlangen wollen. Wenn wir Christi Opfer auf würdige Weise annehmen, dann werden wir auch zur Auferstehung zum ewigen Leben gelangen. Nicht nur physischer Schutz vor der großen Trübsal, sondern was weitaus wichtiger ist, ewiges Leben. Ewiges Leben. Schauen wir uns Lukas Kapitel 20 an. Lukas 20, die Verse 34 bis 36. Aber denken wir daran, wenn wir uns entscheiden, das Passa nicht zu nehmen, weil wir der ganzen Sache gleichgültig gegenüberstehen, Christus sagt, dann habt ihr keinen Teil an mir. Und dann bleibe ich auch nicht in euch und ihr nicht in mir. Das ist eine sehr ernste Sache. Aber wir sollen uns prüfen, damit wir es eben nicht in unwürdiger Weise tun. Lukas 20, die Verse 34 bis 36. Jesus sprach zu ihnen, die Kinder dieser Welt heiraten, lassen sich heiraten. Das ist eine physische Sache. Dann gesagt, ja, aber ich muss auch unbedingt diese physische Sache durchstehen. Kann nicht so lange warten, bis das vorbei ist, denn dann entgeht mir ja was. Schauen Sie, das ist eine total falsche Einstellung. Ihnen entgeht gar nichts. Im Gegenteil, Ihnen wird etwas weitaus Besseres angeboten. Und wir wissen nicht unbedingt, was das ist, aber wir müssen schon das Vertrauen haben, dass Gott weiß, was er uns anbietet. Er sagt nämlich hier, welche aber gewürdigt werden, wiederum das gleiche Wort, aber es heißt ja auch im Griechischen, sehr gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, die werden weder heiraten, noch sich heiraten lassen, denn sie können fort auch nicht mehr sterben, unsterbliches Leben wird angeboten, denn sie sind den Engeln gleich in der Beziehung, weil auch Engel nicht sterben können, aber sie werden weitaus höher sein als Engel, denn es heißt, sie sind Gottes Kinder. Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Schauen Sie, wir sind heute bereits Gottes gezeugte Kinder, wenn Gottes Geist in uns wohnt. Wir werden Gottes wiedergeborene Kinder sein, wenn wir Eintritt finden in die Gottfamilie. Was bedeutet das für Sie? Bedeutet das irgendetwas für Sie? Es geht nicht unbedingt darum, was Sie dann machen werden. Es wird zunächst einmal angesprochen, was Sie sein werden. Sie werden ein Gottwesen sein. Sie werden Gott sein. Verstehen Sie das? Gott, der nicht sündigen kann, weil er nicht sündigen will. Eine höhere Berufung, ein höheres Potenzial kann es überhaupt gar nicht geben. Und wenn Sie das Opfer Jesu Christi in würdiger Weise auf sich anwenden, dann werden Sie in das Reich Gottes eingehen. Auch hier wiederum, 2. Thessaloniker, Kapitel 1. 2. Thessaloniker, Kapitel 1, die Verse 4 und 5. Darum rühmen wir uns euer unter den Gemeinden Gottes wegen eurer Geduld und eures Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet, ein Anzeichen dafür, dass Gott Recht richten wird und ihr gewürdigt werdet, im Griechischen sehr gewürdigt werdet, des Reiches Gottes, für das ihr auch leidet. Hin und wieder müssen wir für die Wahrheit leiden. Was ist das Reich Gottes? Schauen Sie, das Reich Gottes ist die Familie Gottes. Die Familie Gottes hat immer schon aus Gott dem Vater und Jesus Christus dem Sohn bestanden. Eine Gemeinde hätte dann vielleicht eine Mutter geben müssen, weil ja nun Gott eine Familie ist. Das ist keineswegs der Fall. Die Bibel sagt darüber nichts. Es ist natürlich dies ein Vergleich. Aber Gott ist eine Familie und diese Familie soll sich aber erweitern. Gott erweitert seine Familie, vermehrt sich durch wen? Durch den Menschen, der aber dann Eintritt findet in das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist eine Familie Gottes, die über andere herrscht. Deswegen heißt es das Reich Gottes. Schauen Sie, Sie sollen ein Mitglied der Gottfamilie werden. Sie sollen das Reich Gottes eingehen. Sie sollen so sein und werden, wie Gott ist. Gott ist vollkommen. Sie sollen vollkommen werden. Jesus Christus, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Auch das verstehen die meisten Menschen heute nicht. Ich hoffe, Sie, zumindest als ein getauftes Mitglied Christi und Gottes, werden das verstehen. Ein getauftes Mitglied der Kirche Gottes, des Leibes Jesu Christi. Sie sollen Gott werden. Voraussetzung ist, dass Christus in ihnen bleibt. dass sie in Christus bleiben, dass sie Anteil haben an Christus, dass der Heilige Geist in ihnen wohnt und in ihnen wohnen bleibt und sogar noch sich vermehrt und zunimmt und sie immer mehr und mehr der Leitung und der Lenkung des Heiligen Geistes, des Geistes des Vaters und des Geistes des Sohnes folgen. Und schauen Sie sich Ihr Leben an und gehen Sie diese Prüfung durch. Sie haben noch etwas Zeit. Machen Sie nicht den Fehler zu sagen, ach, zu viel, ich kann es nicht, ich will es nicht. Machen Sie aber auch nicht den Fehler zu sagen, ach, ist ja egal, ich mache es ohnehin, ist ja Routine. In beiden Fällen würden Sie eine falsche Entscheidung treffen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.